Das Thema heute ist Mission. Mission, die die Welt verrückt. Wisst ihr, das erste Mal, als ich mit Mission in Kontakt war, da war ich ein kleiner Pimpf. Meine Schwester wird das vielleicht noch wissen. Es gab damals Schallplatten, ne? Kennt man inzwischen wieder, sind ja wieder eingeführt worden. Es gab Schallplatten und es gab so Missionsschallplatten. Und da war vorne so der Dschungel drauf und ein Fluss und Krokodile und so ein Missionar, der dann unter den Wilden missioniert hat. Das war so das Bild, das ich habe. Und ich kann ehrlicherweise gar nicht mehr sagen, was so der Inhalt war. Das weiß die Claudia vielleicht besser. Die ist 3 Jahre älter als ich. Das macht da in dem jungen Alter ganz viel aus. Aber ich weiß, welche Bilder das in mir ausgelöst hat. Und das war dieses Urige, ich habe dann ein paar Jahre später in Schwarz-Weiß den ersten Tarzan-Film gesehen. Das waren diese Bilder, die ich in meinem Kopf hatte. Das war Mission für mich. Schöne Stereotypen, ne? Und der Punkt ist, darum geht es heute wirklich nicht. Das sind Bilder, die wir mal abschaffen. Ich habe ja schon ein paar Länder. Wow, der Nebel, ich bewege mich im Nebel. Könnt ihr mich überhaupt sehen? Und jetzt kommen wir in die Klarheit. Okay, das war die komische Mission, das alte Bild. Ja, und wir verabschieden uns davon und wir kommen in die Klarheit rein. Das sind Stereotypen, das ist nicht Mission, wie ich sie heute erlebe. Und glaub mir, ich habe ein paar Länder besucht, ich habe auch diese Mission gar nicht gefunden. Das waren Geschichten. Aber es gibt eine Mission und es gibt einen Missionar, der wirklich einen riesen Unterschied gemacht hat. Und ich habe ja diesen Titel gewählt, Mission verrückt die Welt. Ja, dieses Wort verrückt, das ist ja so ein, da ist jemand verrückt, da ist etwas verrückt in ihm, da ist etwas nicht mehr gerade, da ist etwas nicht mehr normal, da passiert was Unnormales. Wenn man sich das anschaut, dass die Bedeutung ist wirklich, dass etwas aus den Fugen gehebelt wird, etwas nicht mehr ganz danach ist. Ist das eigentlich, was wir wollen? Wisst ihr, der Punkt ist, dass unsere Welt das ganz dringend braucht. Und wer das wusste und wer das besser wusste als alle anderen, das war Gott. Wer ist denn der größte Missionar, den wir kennen? Der größte Missionar, den wir kennen, den wir erfahren haben, von dem wir lesen, von dem wir hören, von dem wir heute angebetet haben, das ist Jesus. Er ist das Bild des größten Missionars. Er ist derjenige, die Schrift sagt das in Philippus, sagt das, er hat es nicht wert erachtet, Gott gleichgestaltet zu bleiben, in seiner Herrlichkeit zu bleiben, die er hatte. Für Jesus war das okay, das zu verlassen, was wir als Paradies bezeichnen würden. Perfekt, Harmonie, Liebe, nicht die ganzen störenden Dinge, die ja alle da sind, die uns zu schaffen machen. Die Schmerzen, die wir haben, der Körper, der krank wird, die Sorgen, die Nöte, die Verletzungen, die wir haben. All das gibt es dort nicht. Er kommt von Gott. In sich ist Gott Harmonie, Liebe, er hat alles. Und er hat diese Welt verlassen, das Schöne, das Gute, und ist in unsere Welt hineingekommen. Er ist der größte Missionar und er ist auch gekommen in dem Bewusstsein, weil wir lesen das ja alles in den ganzen Prophezeiungen davor. Er ist in dem Bewusstsein gekommen, das wird mich richtig was kosten. Das ist nicht einfach, wisst ihr, ich könnte auch ein anderes Bild haben, so à la Herkules. Gott kommt auf die Erde, hat aber seine göttlichen Kräfte. Das macht Spaß. Ja, das ist Action und er kann alle platt machen und dem kann nichts und er ist komplett immun gegen alle Krankheiten und alle Feinde und alle Pfeile und Schwerter nützen nichts und so weiter. Das ist aber nicht, was passiert ist. Dieser Missionar, der gekommen ist mit einer Mission, das ist nämlich die Bedeutung dahinter, der hat eine Mission. Manchmal ist dieses Wort schon ein bisschen, ja, das hat so einen negativen Touch fast und von dem sollen wir uns ganz schnell befreien. Es bedeutet, dass jemand eine Mission hat, einen Auftrag. Und der ist gekommen, Jesus ist gekommen auf diese Erde mit einem Auftrag. Und das war nicht hier High Life zu haben und siegreich durch alle Sphären zu schweben. Aber er ist gekommen. Und für die Menschen war das irgendwie was ganz Besonderes. Das fing an mit seiner Geburt. Wenn wir darüber lesen in der Schrift, in seiner Geburt haben gewisse Menschen diese Botschaft bekommen. Jetzt ist jetzt nicht Weihnachten, ja, wir laufen nicht durch die Weihnachtsgeschichte. Aber am Ende hat sich der Himmel geöffnet und die Engel und alle haben gepriesen und gesagt, Wahnsinn, alle Ehre Gottes, denn der Messias, der Verheißene, der ist auf die Erde gekommen. Der größte Missionar von allen ist auf diese Erde gekommen. Super. Was bedeutet das eigentlich? Ja, wir können Bilder aufmachen. Er ist gekommen wie Wasser in die Wüste. Das öffnet schon mal ein bisschen so eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Was heißt das, wenn man wirklich in der Wüste ist und am Verdursten ist und man am Verdorren ist und man keine Energie im Körper mehr hat, weil das Wichtigste fehlt, was ein Körper, der Körper braucht, wo er am schnellsten dran sterben wird, ist, wenn er kein Wasser hat. Jesus kam wie das Wasser in die Wüste. Was bedeutet das? Er kam wie Licht in die Dunkelheit. Das schreibt Johannes. Ganz am Anfang sagt er, ist das Licht der Welt. Was bedeutet Licht in der Dunkelheit? Wir haben ja hier fast keine Dunkelheit mehr. Wenn man ehrlich ist, wenn man jetzt hier, besonders wenn man noch in der Stadt wohnt, aber selbst bei uns auf dem Dorf, wenn man rausgeht, wo erfährt man denn nochmal wirklich echte Dunkelheit? Das letzte Mal, dass ich Dunkelheit erfahren habe, war tatsächlich in der Ukraine gewesen. Weil da ist dann wirklich zappenduster. Da wird alles abgedunkelt, da wird alles ab 22 Uhr Licht aus. Das ist dann dunkel. Wir kennen das kaum noch. Und dann machst du eine kleine Kerze an und die kleine Kerze erhellt den Raum. Ein kleines Licht auf einmal und man sieht wieder, das ist ein Bild von Jesus. Er kam, um die Blinden sehend zu machen. Wenn man das mal ausprobiert, in einen Raum reinzugehen, und das gibt ja auch so von der Christoffel-Blinden-Mission, ja, wenn man mal auf so einem Fest ist oder auf so einem Tag, die haben so ein Programm, da kriegt man so eine Maske auf und dann wird das simuliert, wenn man blind ist. Und ich kann mir das richtig vorstellen, dann zieht man das ab und boah, ich kann wieder sehen. Er macht die Blinden sehen. Freiheit für Gefangene. Auch für uns manchmal schwer nachvollziehbar. Es sei denn, man geht einen Schritt weiter und schaut in sich rein. Ja, die wenigsten von uns haben erlebt, wie sie gefangen genommen wurden, wie sie gefesselt wurden oder wie Sklaverei in der damaligen Zeit normal war. Wir kennen das gar nicht. Das ist etwas, das wir nicht kennen, aber wir kennen es trotzdem. Die Dinge, die uns innerlich gefangen nehmen. Die Dinge, die uns zu Handlungen führen und zu Reaktionen auf Situationen, die wir gar nicht wollen. Wenn wir nicht in der Lage sind, richtig zu reagieren, wenn der Zorn uns übermannt oder innerlich wir wirklich beben und wir können dann nicht Herr unserer Sinne sein, wenn wir innerlich gefangen sind. Er kam, um die Gefangenen zu befreien. Was heißt das genau? Was ist seine Mission? Da gibt es Geschichten von Menschen. Wir nehmen mal eine Frau aus Osteuropa. Als junges Mädchen wurde sie ausgesucht. Ihr wurden falsche Versprechungen gemacht. Sie wurde in den Westen gelockt und sie landete im Rotlichtmilieu. Das sind Menschen, das sind Schicksale. Wenn eine Tochter Adams, eine Frau, die geschaffen ist im Bild Gottes, gedemütigt wird, wenn wirklich die Teufel tanzen, weil ein Körper zerschunden wird, weil eine Seele kaputt gemacht wird, das gab es schon immer. Stellt euch so eine Frau vor, die Opfer wird von dem, was die Sünde mit dieser Welt gemacht hat, was auch die Sünde mit den Männern macht, die dann sich ihrer Lust hingeben und das gebrauchen für Geld. Und die hört eine Geschichte, die Frau, die hört von jemandem, der ganz anders ist. Die hört, dass jemand in der Stadt, der ist komplett anders. Da ist eine Geschichte dahinter von Hoffnung, von Vergebung. Und dann nimmt sie das Kostbarste, was sie hat. Ein Öl, das mehrere 10.000 Euro wert ist. So viel wie ein Jahr Arbeit kostet, und geht hin und findet denjenigen in einem Haus von einer respektierten Person. Und das stört die Frau nicht. Sie geht dort rein, sie bricht es auf, das Öl, und gießt es über das Haupt und trocknet mit ihren Tränen die Füße ab. Sie begegnet Jesus. Das ist die Mission. Darum geht's. Sie erfährt Vergebung. Sie erfährt aber viel mehr, wenn wir das lesen in der Schrift. Was macht Jesus dann? Denn die Leute regen sich auf und sagen, was soll das denn hier? Wie geht denn das? Das ist eine unreine Frau. Wie kann er das? Der ist doch ein Mann Gottes. Wie kann er das erlauben? Und Jesus sieht es durch und dann macht er etwas Unglaubliches. Er geht hin und sagt, wann immer das Evangelium von mir, das, was ich hier jetzt heute tue, wann immer das gepredigt wird, auf der ganzen Welt, wird man sich an diese Frau erinnern. Wisst ihr, was das ist? Das ist Wiederherstellung der Ehre. Das ist Wiederherstellung der Person. Das ist Wiederaufrichten von jemandem, der geschlagen wurde von dieser Welt, der zerstört wurde, der in Korsetts gezwungen wurde, wo keine Wahl ist. Wir kennen das historisch, was passiert. Warum landen damals, vor 2000 Jahren, warum landen heute Frauen in solchen Situationen? Das ist nicht, was die sich aussuchen. Das ist eine minimale Gruppe dort. Die meisten landen dort nicht freiwillig. Und was macht Jesus? Er baut sie wieder auf. Wer lebt in uns nach Jesus? Was hat er uns verheißen? Was hat er gesagt, wenn ihr meine Gebote haltet und mich liebt? Wer wird kommen in uns? Ich und der Vater werden kommen und Wohnung in euch halten. Ich und der Vater werden kommen und Wohnung in euch halten. Wie passiert das? Er hat es nachher erklärt. Das ist, der Heilige Geist selber kommt und füllt euch. Es ist der gleiche Geist. Was ist Mission? Was ist Mission, die die Welt verrückt? Die Welt dieser Frau wurde komplett aus den Fugen gehoben. Und das war wichtig und richtig so. Das musste passieren. Denn an dem Tag ist Heil in ihrem Leben passiert. Es war nicht einfach nur Vergebung. Vergebung ist so ein Wort. Hat sie überhaupt Schuld gehabt? Das war gar nicht die Frage hier. Sondern das war Heilung, Wiederherstellung, Aufrichtung. Das Aufrichten eines Menschen, Wiederherstellen eines Menschen. Aber da gab es ein paar Elemente, die wichtig waren. Das erste ist, sie hat gehört. Sie wusste, da ist jemand, zu dem kann ich gehen. Sie kannte ihn, sie hat den Namen gehört, sie hat ihn wahrgenommen. Wisst ihr, ich war ein junger Student in Oxford und ich habe einen Lehrer gehabt, Raj Patel, ein aus Indien, war der aus Nordindien. Und wir haben uns ganz lange, ich habe den ausgesogen und ausgefragt über, wie soll ich mein Leben gestalten, was soll mein Leben werden. Und er hat mir eine Sache gesagt und die ist wirklich hängen geblieben bei mir. Er hat gesagt, weißt du, Matthias, die Kirche ist der sichtbare Leib von Jesus auf dieser Erde. Amen. Wer ist die Kirche? Es ist kein Gebäude hier. Das Gebäude kannst du wegnehmen. Es sind nicht mal wir Leiter. Wir sind auch nur ein Teil dessen. Das seid ihr. Wir sind die Kirche. Haben wir den Ruf, dass Menschen sagen, ja, da will ich hingehen, weil da erfahre ich Heil. Es ist unsere Mission. Jesus ist gegangen. Er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann sende ich den Heiligen Geist zu euch. Haben wir den Ruf? Hören die Leute uns auf der Straße und sagen, ja, das ist eine Person oder ja, das ist eine Kirche. Da will ich hingehen, denn dort erfahre ich Heil und Wiederherstellung von dem, was die Welt mir angetan hat. Oder auch, was ich mir selber antue. Erzähl mir mal eine andere Geschichte. Wir nehmen mal einen Kurden, der hat mehrere Dönerläden. Sehr geschickter Geschäftsmann, viel Bargeld, wenig Steuern bezahlen. Er nutzt das Sozialsystem wirklich gut aus.
Ja, er weiß genau, wen muss er wie anmelden, dass die noch, ja, der darf nicht zu viel Lohn bezahlen, dass die noch Zuschüsse bekommen, der kann das komplett. Hat seine 10, 20 Buden, ist Millionär, aber in sich hat er eine Leere. Irgendwas passt nicht. Ja, Geld ist ganz nett, ist alles gut, aber irgendwie klappt sein Leben nicht richtig. Und dann hört er, da ist jemand, da kommt jemand in meine Stadt, der scheint irgendwie komplett anders zu sein. Er hört von jemandem und er denkt sich, hey, ich will mir das angucken. Dann nimmt er seine Frau, backt mal ein paar Kekse, wir schleichen uns da rein, da ist so eine Veranstaltung und dann ganz hinten in der Ecke, da setzen wir uns hin und gucken uns das mal an. Aber der kommt gar nicht an, denn die Person, von der er gehört hat, die trifft ihn und sagt, hey, ich möchte in dein Haus, ich will zu dir nach Hause. Ja, und das in der kurdischen Kultur, da kann man ja nicht Nein sagen, ne? Das ist ja vollkommen klar, der muss den einladen. Und dann kommt er nach Hause und dann reden die zusammen. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden und dann passiert was im Herzen, da löst sich etwas, da wird was ausgelöst. Dann geht er hin, er macht eine Selbstanzeige, er bereinigt seine Steuerschuld, er hört auf mit den anderen Geschäften, er fängt an, darüber nachzudenken, wie kann ich mein Geld und mein Reichtum nutzen, um den Unterdrückten, um denjenigen, die geschlagen sind, von dieser Welt zu helfen. Sein ganzes Leben stellt sich auf den Kopf, seine Welt wird verrückt. Es ist der gleiche Geist, der Heilige in uns. Wir sind die Kirche. Haben wir diesen Ruf? Den Ruf haben wir. Tut das, geht raus, macht das. Seid das. Denn es ist der gleiche Geist in uns, das, was Jesus hier getan hat. Ihr kennt die Geschichte, ne? Zachäus war das. Ihr kennt die Geschichte. Die gleiche Geschichte funktioniert heute genauso, wenn wir bereit sind, der Mission nah zu sein. Dann ändert sich Leben. Ehrlichkeit kommt, Gradlinigkeit kommt und das gibt Freiheit, das gibt Friede im Herzen, das verändert dich und auf einmal werden Dinge ganz anders wichtig als vorher. Da ist eine Frau, die ist mehr oder weniger ausgestoßen in ihrer Gesellschaft. Die hat wirklich gelitten, die wurde durchgereicht. Mehrere Stationen, die hat mehrere Männer gehabt und in ihrer Kultur, wenn du das ein, zwei Mal durch hast, dann hast du keinen Wert mehr. Du bist wertlos geworden. Den Mann, den sie jetzt hat, der musste sie nicht mehr heiraten, um sie zu haben. Und die geht dann zu einer Unzeit irgendwo in den Einkaufsladen, um irgendwie noch vielleicht am Samstagabend Sachen einzukaufen, die vergünstigt sind. Und auf einmal begegnet sie einem und er fängt an, mit ihr zu reden. Und ihr denkt, was will der eigentlich von mir? Warum redest du eigentlich mit mir? Willst du irgendwas von mir? Und sagt er, nee, ich will nichts von dir. Aber wenn du wüsstest, wer ich bin, der hier zu dir redet, dann würdest du mich fragen und ich gebe dir etwas. Ich gebe dir Leben im Überfluss, das nie mehr aufhört, in dir zu fließen. Ja, auch die Geschichte kennen wir. Die wird manchmal ein bisschen falsch interpretiert, meiner Meinung nach. Da wird gesagt, die Samariterin, die ist eine Ehebrecherin oder sowas, weil die 5-mal Männer hatte. Wenn man dann aber mal in die Kultur reinschaut, passt nicht so ganz. Wenn sie eine Ehebrecherin wäre, wäre sie nicht mehr am Leben. Sie selber kann die Scheidung in der Kultur fast selber nicht initiieren. Das muss der Mann machen. Ich glaube, hier passiert das Gegenteil. Wir reden über die Samariterin am Brunnen im 4. Kapitel Johannes Evangelium. Ich glaube, Jesus hat ihr gezeigt, du wurdest durchgereicht. Du hast keinen Wert mehr. Aber ich gebe dir Wert. Worte der Erkenntnis sind da. Das ist auch eine Gabe. Die Offenbarung, wenn wir mit Menschen leben. Ich habe das mal mit Carol, mit meiner Frau erlebt, schon ein paar Mal. Wenn auf einmal Gott Dinge zeigt im Leben des anderen und der erfährt, wow, woher weißt du das? Wie passiert das? Das sind Gaben, die uns Gott gegeben hat. Das ist Mission. Und wieder, warum? Weil Heil passiert, weil Heilung passiert, weil Aufrichten passiert, weil Bedeutung passiert, weil das wichtig ist. Das habe ich gelernt in Ruanda. Als wir in Ruanda, als ich dort angefangen habe, ich war ein junger Mann, wir haben angefangen, den Frauen zu helfen, die in dem Krieg missbraucht wurden und dann von HIV angesteckt wurden. Und wisst ihr, da ist so ein Thema, war dann irgendwann, kam das mal auf den Tisch, Vergebung. Müssten die ihren Peinigern vergeben? Und mein sehr guter Freund Shoga Kwandi, der eine super Arbeit in Ruanda gemacht hat, der hat mir dann gesagt, weißt du, Matthias, auf Englisch war das, die müssen erst wieder hergestellt werden, bevor Vergebung möglich ist. Gott stellt wieder her. Und wen schickt er denn dafür, dass das passiert? Uns. Wir. Wir sind sein Leib. Das ist Mission. Und die Jünger, wisst ihr, die haben das genauso weitergemacht. Philippus. Auf einmal, da ist der Kämmerer auf dem Weg und er liest und er versteht nicht. Und dann kommt Philippus. Und Philippus, die Jungs, die waren jetzt 3 Jahre mit Jesus unterwegs, die haben die Bibel wirklich verstanden. Da war auch Wissen da. Das ist auch ein Punkt für uns, der wichtig ist. Wir sollen lernen, wir sollen die Bibel wirklich gut verstehen, damit wir Antwort geben können, wenn Leute fragen. Das sagt uns die Schrift. Ja, das sagt, die Schrift sagt, ich glaube, in 2. Petrus ist das, sei immer bereit zu erklären und Antwort zu geben. So, und Philippus hat ihnen das erklärt. Und die Reaktion des Kämmerers war, was hindert mich daran, hier und jetzt mein Leben komplett diesem Messias zu geben und mich taufen zu lassen. Was für eine Begegnung. Ihr kennt den ganz berühmten Spruch, Petrus und Johannes sind unterwegs, treffen einen, der ist Krüppel und er bittet um Geld. Ich meine, das ist ja auch erstmal wichtig, ne? Wenn man keine andere Einnahmequelle hat, wenn man nicht arbeiten kann und dann kommen sie und jeder kennt das, ne? Gold und Silber, das haben wir nicht, aber in den Namen von Jesus steh auf und wandel. Das ist Mission, für die Kranken beten. Eine logische Schlussfolgerung. Für uns als Gemeinde hier relativ normal, für jemanden, der das nicht kennt, es ist eine einfache Logik. Wenn ich glaube, dass es Gott gibt und ich glaube, dass dieser Gott aktiv in diese Welt eingreift, dann ist es logisch, ihn zu bitten, Menschen zu heilen. Besonders, wenn er uns gesagt hat, dass wir genau das tun sollen. Wir sind nicht die Heiler. Wir können das nicht, wir beten. Manche werden geheilt, manche werden nicht geheilt. Aber Menschen werden geheilt. Nochmal, ihr Lieben, wir sind der sichtbare Leib von Jesus hier auf der Erde. Das ist die Aufgabe für uns als Kirche. Das ist Mission. Shaul, das ist der hebräische Name für Paulus, in Athen. Ist auch so eine Geschichte, ne? Erzählen wir sie mal ein bisschen anders. Da ist ein Professor, Doktor der Philosophie in Oxford. In der englischsprachigen Welt gibt es einen, der heißt Sam Harris. Das ist so der Champion der neuen Atheisten. Hat da Bücher geschrieben und möchte so viele Menschen davon überzeugen, dem Atheismus anzuhängen und wirklich sich dem Glauben an Gott abzuschreiben. So, und der ist Freund von dem, ja, die beiden sind befreundet. Und dieser Professor Dionysius heißt der, sag ich mal so einfach, der hört auf der Straße, ist irgend so ein Straßenprediger und erzählt ganz komische Dinge. Und die einigen sagen, komm, den müssen wir mal einladen, es wird eine Debattenrunde gemacht. Und dann steht dieser Straßenprediger da und der versteht Philosophie, der versteht Argumentation, der kann das richtig sauber und der baut ein Bild auf und dann durchfährt es diesen Professor, Doktor der Philosophie und er merkt, hey, der redet von etwas, das tief in mir ein Verlangen nach einer Beziehung zu Gott auslöst. Das macht Sinn, was der erzählt über einen Schöpfergott. Das macht Sinn, dass das alles hier nicht zufällig entstanden sein kann. Das macht Sinn, dass es hier ein Design gibt, der alles zusammenhält. Die Wahrscheinlichkeit ist viel zu gering, dass das alles durch Zufall entstanden ist. Und er fängt an zu glauben. Das hatten wir in Athen. Er wird mit Namen genannt. Ja, das passiert in der Apostelgeschichte, besonders Lukas, der mag das, der nennt dann Namen, weil er will damit sagen, hey, hier ist ein Zeitzeuge. Ihr könnt sogar hingehen nach Athen und ihn fragen, das ist tatsächlich so passiert. Auch das ist Teil von Mission, zu wissen, wie man argumentiert, zu verstehen, wie die anderen argumentieren und zu verstehen, wie ich dagegenhalten kann und erklären kann, das Großartige, was hier gerade bei uns passiert. Auch das ist Mission. Das bedeutet lernen und kennen und studieren und Bibelstudien lesen und Bibelkommentare sich reinziehen. Ja, das gehört auch dazu. Auch das ist Mission. Verspürt ihr diesen Hunger? Wisst ihr, es wird kein anderer tun. Diese Bilder von früher, dieses Bild, das ich damals hatte als kleines Kind in Afrika, das ist nicht das Bild von Mission heute. Die Welt ist zu uns gekommen. Das Leid dieser Welt war schon immer da. Die Gebrochenen sind dort, die Geschlagenen sind dort, die Leidenden sind dort, die Fragenden sind dort, die Philosophen sind hier unter uns. Wir sind in einer quasi postchristlichen Gesellschaft angelangt. Das hat die Gesellschaft nicht besser gemacht. Wir haben noch nie so eine Gesellschaft gehabt wie heute. Noch nie so viele Unterschiede, noch nie so viele Trennungen, noch nie so viele Emotionen, noch nie so viele Diskussionen, noch nie so viel Unzufriedenheit. Es braucht uns. Es braucht uns als Missionare in diese Welt, in der wir hier als Gemeinde, als Kirche stehen. Es braucht den Ruf in der Welt, die sagen, da finde ich Antworten. Und da geht es nicht um hier, um den Sonntag. Da geht es um dein und mein Leben. Habt ihr den Hunger? Das geht nur mit Hingabe. Wir haben darüber heute geredet. Hingabe ist etwas, das es braucht. Wenn ich innerlich bereit bin und sage, ja, ich will hier, da wo ich bin, Jesus sichtbar machen, dann ist das ein Preis, den du bezahlen musst. Sorry, ich will euch da auch keinen Honig um den Mund schmieren. Das geht nicht so, indem ich jetzt auch mal hier an einem Sonntag innerlich berührt bin. Der Typ da vorne, der kann das auch noch ganz gut und der überzeugt und redet super. Das ist nicht, worüber wir hier reden, sondern es ist eine tiefe innere Entscheidung, zu sagen, ich will diesen Lebensstil leben, weil ich dem nachfolge, der diesen Lebensstil von mir her gelebt hat. So wie Jesus diese Leute gesucht hat und getroffen hat und einen Ruf sich aufgebaut hat, wo die wussten, wenn wir zu dem gehen, da finden wir Heilung, da finden wir Bestätigung, der stellt uns wieder her, der nimmt uns an, da passiert was, der hebelt unsere Welt aus den Fugen, der macht die Dinge heil, die kaputt und verrückt sind und verrückt sie neu in etwas anderes rein. Wenn du das willst in deinem Leben, dann bedeutet das eine echte Hingabe. Das bedeutet planen, überlegen, das bedeutet Zeit investieren. Und ich stehe auch nicht, und das muss ich echt ehrlich sagen, ich stehe auch nicht als Heiliger und sage, hey, alles easy peasy und das geht alles und so weiter. Das kostet auch mich etwas. Es kostet mich Zeiten im Gebet, wo ich keinen Bock darauf habe. Das kostet mich innerlich zu überwinden, wo ich das eigentlich gar nicht so will. Es gibt andere Dinge, die sind schöner, die machen mehr Spaß, die bringen mir mehr. Hingabe bedeutet, sich auch reinzugeben in Gottes Gegenwart. Darüber reden wir. Wir glauben einfach nicht nur ein bisschen. Wir sagen, wenn ich in Gottes Gegenwart gehe, dann bedeutet das Heiligung. Dann bedeutet es auch zu überlegen, welche Dinge lasse ich in meinem Leben sein, weil die gehören dort nicht hin, die ziehen mich weg in eine andere Richtung. Wenn ich in die Gegenwart eines heiligen Gottes will, das haben wir heute gesungen, ja, von Heiligkeit und Herrlichkeit. Das ist ja synonym, seine Herrlichkeit ist seine Heiligkeit. Wenn wir da rein wollen, dann bedeutet das auch Schmerz. Ich kann euch das sagen, bei mir hat das Schmerz bedeutet. Bei mir ist reinzugehen und zu sagen, Gott, nimm mein Leben und beschneide mich. Beschneiden, das hört sich schon doof an, das Wort. Das ist ein Messer und das schneidet. Das tut weh. Aber es muss sein, es schneidet uns zurecht. Wir kennen dieses Lied von der Heim-EM oder EM, ne? Von Xavier Naidoo. Dieser Weg wird kein leichter sein. Aber wisst ihr was? Wir haben gar keinen anderen Weg. Das andere ist ein Weg des Konsums. Wir kommen hier in den Gottesdienst, wir konsumieren und wir gehen nach Hause. Und was ist dann das für ein Leben? Und das Leben, das uns Jesus anbietet, wo er sagt, hey, folge mir und ich fordere dich heraus, sei ein Missionar da, wo du bist, mach mich sichtbar da, wo du bist, mach mich anfassbar für die Menschen, die mich brauchen, da, wo du bist. Das ist das Leben, das er uns anbietet. Das ist Nachfolge. Das ist, wenn er gesagt hat, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und ja, das ist eine Bürde, die sanft und leicht ist, weil am Ende gibt es nichts Besseres. Am Ende tut uns das gut. Am Ende befreit uns das. Am Ende heilt uns das. Aber wir müssen das wollen. Wir müssen daran aufgehen. Es ist ein Lebensstil. Und dieser Lebensstil, wenn der uns prägt und wenn er uns als Gemeinde prägt, glaub mir, die Menschen suchen danach. Und es geht nicht um die einzelnen Helden, die das war nicht die Idee von Jesus. Jesus ist deswegen auch nicht hier geblieben auf der Erde, sondern hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, damit ihr alle die gleiche Gabe von mir empfangt. Und was hat er seinen Jüngern gesagt? Wir wissen das alle. Ich rede ja nichts Neues. Ihr habt das ja alle schon mal gehört. Er hat gesagt, geht in diese Welt und lehrt sie zu halten, was ich euch geboten habe. Und bitte, Jesus ist ein Lehrer seiner Zeit. Ein Lehrer seiner Zeit heißt nicht, dass es dort etwas niedergeschrieben gibt und wir Punkt für Punkt dem nachfolgen. Ein Lehrer seiner Zeit ist, was ich euch geboten habe, ist, was ich vor euch her gelebt habe. Und er ist zu den Orten gegangen, wo es wehgetan hat. Und ganz am Ende ist er zu einem Ort gegangen, der ganz weh getan hat. Damit wir das heute haben. Damit wir überhaupt etwas geben können. Und das auch hat er uns gelehrt. Und ich möchte, dass wir jetzt innerlich, ich möchte mit euch beten, aber ich möchte auch, dass ihr dem bewusst seid. Selbst wenn wir jetzt beten zusammen und wer das möchte, kann dann aufstehen gleich und mitbeten innerlich. Selbst wenn wir das jetzt tun, ich sag's nochmal, es ist eine Entscheidung, die einen Weg braucht. Aber es braucht einen Startpunkt. Jeder Weg braucht einen Beginn. Was ist Mission, die die Welt verrückt? Das ist, wenn wir Jesus sichtbar machen, denn er verrückt die Welt. Willst du Jesus sichtbar machen? Lass uns aufstehen, bitte. Wer das möchte, natürlich, alles freiwillig hier. Es gibt eine Möglichkeit und ich bitte alle, das wäre echt super, wenn ihr es macht, alle die Augen zu schließen. Wer innerlich diese Entscheidung hat und sagt, ja, ich will diesen Weg anfangen, der kann das, wenn er möchte, auch jetzt hier sichtbar machen, indem er seine Hand hebt. Wer das möchte und sagt, ja, ich will diesen Weg anfangen, ich will entweder neu oder ich will weitergehen und ich gehe den Weg schon, aber ich will ihn vertiefen, ich will Jesus in dieser Welt sichtbar machen. Du kannst deine Hand heben, wir machen alle die Augen zu. Herr, und ich bitte dich, du bist unser Herr, du bist derjenige, der das vor uns gelebt hat, Jesus. Du bist vor uns gegangen in diese Welt. Du hast dich selbst verschenkt den Menschen. Du warst die Hoffnung für die Hoffnungslosen. Du warst die Heilung für die Gebrochenen. Du warst der Befreier für die Gefangenen. Und ich bitte dich, dass du uns gebrauchst, in dieser Welt Hoffnung, Freiheit und Heilung zu bringen. Ich bitte dich für jeden, der innerlich entscheidet, diesen Weg zu gehen. Ich bitte dich für jeden, der innerlich sich aufmacht. Ich bitte dich für jeden, der diesen Weg schon geht, dass du uns hilfst, dass wir dich in dieser Welt sichtbar machen. Führ uns auf diesen Weg als Gemeinde, führ uns auf diesen Weg als Einzelne, dass wir verstärkt dich sichtbar machen und dass der Ruf ausgeht in dieser Welt, dass hier Heilung, Befreiung, dass hier Leben im Überfluss zu finden ist. Und ich segne jeden, ich segne euch Gemeinde, ich segne diese Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes, der mit uns ist, gegeben vom Vater, dass wir diesen Weg gehen und dass wir Menschen begegnen und dass wir Menschen heilen, befreien und dass Tage des Heils in ihr Leben hineinkommen. Und somit segne ich euch in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.